NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Bormann. Ihnen ein herzliches Willkommen zum Themenabend. Und wir reden heute Abend über die Frage, geht Donald Trumps Strategie auf, wenn wir an Friedensgespräche und den Handelskrieg denken. So reden wir heute Abend über die Politik eines Präsidenten. Und wir reden natürlich auch über die Person Donald Trump. Wir wissen, er kündigt Verträge, er verwirft Abkommen, er verhängt Zölle, er verprellt Freunde und er plaudert mit einstigen Feinden. Die Frage ist, was ist davon zu halten? Beobachter, Kommentatoren bezeichnen ihn als launisch, sprunghaft, ordinär, gar dumm. Und die SPD-Chefin Andrea Nahles nennt ihn einen Chaot. Wir fragen, ist es womöglich zu einfach, Trump zu beschimpfen, ihn zu disqualifizieren? Wird Trump bei all der Häme womöglich unterschätzt? Das ist die Frage heute Abend. Und wie steht es um seine Ziele und seinen Erfolg? Darüber reden wir. Sie können mitreden und auch gleich anrufen 08000 441777. Und wir reden dann ab 21 Uhr miteinander. Das heißt, wir rufen Sie zurück. 08000 441777. Dr. Laura von Daniels ist an der Stiftung für Wissenschaft und Politik, ist Expertin in Sachen Finanzen und Wirtschaftspolitik. Guten Abend, Frau von Daniels.
Guten Abend.
Frau von Daniels, ich würde gerne mal den Begriff von der SPD-Chefin aufgreifen. Wenn Sie das mal unter handelspolitischer Sicht sehen, ist Trump ein Chaot?
Es ist relativ irrelevant, ob er selbst ein Chaot ist. Ich glaube, es ist unstrittig, dass hinter den Maßnahmen, die die USA jetzt umsetzen, schon ein strategisches Konzept steht. Was wiederum nicht ganz klar ist, in welche Richtung das abzielt. Die USA haben immer wieder China als Hauptrivalen identifiziert. Und so könnte es zum Beispiel sein, dass die Maßnahmen, die sich auch gegen die EU richten, eigentlich dazu gedacht sind, Druck auf die Europäer auszuüben, um mit China in eine bessere Verhandlungsposition zu kommen. Mhm. Die andere Option wäre allerdings, dass Trump eben auf all die Länder abzielt, deren Warenüberschuss gegenüber den USA ihm ein Dorn im Auge ist. Damit wäre dann die EU auch direkt das Ziel, nicht nur indirekt. Und das ist sicherlich getrieben von innenpolitischen Motiven. Da geht es um seinen persönlichen nächsten Wahlsieg, den er vor Augen hat, 2020. Es geht aber auch um die Midterm-Elections, also die Abgeordnetenhaus- und Senatswahlen im November 2018. Und diese Handelspolitik und all diese aggressiven Maßnahmen sind eben im Wahlkampf als symbolische Politik sehr wichtig für Trump, der damit von vornherein angetreten ist.
Gut, Sie haben schon viele Aspekte angerissen, über die wir heute Abend noch vertieft reden wollen. Professor Dr. Henning Vöpel ist vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut. Guten Abend, Herr Vöpel.
Guten Abend, Herr Baumann.
Wie sehen Sie das? Ist er aus Ihrer Sicht, man sagt doch, er ist nicht einschätzbar. Ist er als Wirtschaftsmann nicht einschätzbar?
Ja, in der Tat. Wenn man ihn einschätzen könnte, dann wäre einem schon ein bisschen wohler. Er ist natürlich ein Businessman, also der tickt einfach anders. Er hat von Wirtschaft, das kann man glaube ich sagen, nicht so richtig viel Ahnung. Dieses Urteil traue ich mir schon zu. Ist ja vorhin angeklungen. Tatsächlich muss man vermuten, dass dort ein übergeordnetes Spiel gerade gespielt wird zwischen den USA und China. Es geht so ein bisschen, wenn man das strategisch interpretieren möchte, das, was Trump tut, um die geopolitischen Einfluss der nächsten 100 Jahre. Wir wissen, dass die Weltwirtschaft, die Weltpolitik insgesamt im Umbruch sich befindet. Wir sind auf dem Weg in eine multipolare Weltwirtschaft, wie das so heißt, also nicht mehr mit den USA als die dominante Wirtschaftsnation, Militärmacht auch. Das wissen die USA und versuchen natürlich den Einfluss zu retten. Was Donald Trump macht, ist so eine Art Brinkmanship, sagt man in der Spieltheorie, also die Welt an den Abgrund zu führen und dann gewissermaßen erpressbar zu machen. Also die anderen täten gut daran, dieses Spiel nicht mitzuspielen. Je geschlossener die anderen sind, desto weniger erfolgsversprechend ist diese Strategie.
Gut, diese Spielstrategie können wir nachher nochmal erörtern, was das genau für die anderen bedeutet, sprich wie man darauf reagieren sollte. Dr. Andrew Dennison ist Publizist, Politologe und er hat mir gesagt, er ist erstens Demokrat und er ist ein Obama-Anhänger gewesen, muss man sagen, kann man auch immer noch, und er ist ein Amerikaner. Guten Abend, Herr Dennison.
Einen schönen guten Abend.
Herr Dennison, wenn Sie hören, wie über Trump hierzulande gesprochen wird, ich habe das Häme genannt, wird er unterschätzt?
Wird er unterschätzt? Ja, er wird nicht nur unterschätzt, indem man denkt, er ist unfähig, irgendwas zu machen, denn er ist ein Chaot und es gibt keine Methode hinter der Manie. Nein, er ist schon fähig, Sachen zu bewegen. Aber er wird auch überschätzt in seiner Fähigkeit, wirklich alles kaputt zu machen. Jetzt, ich als Amerikaner hier in Deutschland lebend, frage ich mich auch für meine Kinder und die Zukunft Deutschlands, wie geht man mit Amerika um? Denn Deutschland ist umzingelt von Freunden hier in Europa, aber diese Europa ist umzingelt von Chaos und Überbevölkerung und Unterentwicklung. Und man muss sich fragen, was ist Deutschlands wichtigste strategische Priorität? Denn man entkommt die Geschichte und die Geografie nicht vollständig. Und da würde ich denken, die Fähigkeit, mit Amerika umzugehen, ist eine der wichtigsten. Und dann müssen wir auch fähig sein, Trump einzuschätzen, wie er ist und vielleicht nicht nur, wie wir befürchten, er ist.
Mit den USA umgehen, darüber müssen wir noch reden, weil die Kanzlerin hat gesagt, sie ist ernüchtert und daheim deprimiert, kann man auch sagen, wie man darauf dann reagieren sollte, auf diese Politik der USA. Herr Dennison, Sie können uns darauf später noch eine Antwort geben. Jetzt schauen wir mal in die USA. Jan Bösche ist dort Korrespondent. Guten Abend, Herr Bösche.
Schönen guten Abend.
Herr Bösche, wie wird das eigentlich in den USA gesehen, wenn in Europa Stimmen laut werden, ja, das ist ein Chaot, der ist ordinär, der ist sprunghaft, der ist launisch. Gibt es ähnliche Beschreibungen auch in den USA, was den Präsidenten betrifft?
Ja, Donald Trump hat ja die Spaltung der USA durchaus vertieft oder er ist auch ein Produkt dieser Spaltung und er ist auf jeden Fall auch ein Spiegelbild dieser Spaltung, weil es kommt darauf an, wie man fragt. Wenn man Trump-Anhänger fragt, von denen es ja sehr viele gibt, auch hier in Washington in der politischen Elite, die sich jetzt gebildet hat nach seinem Wahlerfolg, da sagen viele, Donald Trump macht das schon richtig. Er setzt amerikanische Interessen durch. Amerika ist ins Hintertreffen gelungen. Andere nutzen dieses Land aus. Da wird der Handel immer gerne als ein Beispiel genutzt. Und da sagen die, je mehr die Europäer klagen, je mehr sich die Deutschen beschweren, desto mehr ist das eine Bestätigung dafür, dass Donald Trump auf dem richtigen Weg ist, für Amerika zu entscheiden. Und dafür ist er ja gewählt worden. Er soll amerikanischer Präsident sein und nicht deutscher Präsident. Auf der anderen Seite gibt es natürlich sehr viele Kritiker, gerade im außenpolitischen Establishment, die warnen davor, diese ganzen Allianzen einzureißen, die ja die vergangenen Jahrzehnte bestimmt haben, auch für die Amerikaner. Und die sehen das natürlich mit Bauchschmerzen und die äußern sich teilweise ähnlich, wie sich auch in Deutschland geäußert wird.
Ist denn die Begegnung, um mal über die Begegnung mit dem nordkoreanischen Machthaber zu sprechen, ist das ein Triumph für Trump in den USA?
Viele sagen, auch Kritiker sagen, es ist gut, dass gesprochen wird und es ist gut, dass diese Kriegsgefahr, die man im vergangenen Jahr gespürt hat, besonders an der Westküste sehr leibhaftig gespürt hat, dass die wieder vom Tisch ist. Also das wird ihm durchaus zugute gehalten. Aber dann sind wir wieder bei der Frage, hat er wirklich was erreicht in Singapur? Und da sagen die Kritiker, nein, er hat nichts erreicht. Er hat ein paar Worthülsen von Nordkorea bekommen und hat im Gegenzug diese Militärmanöver auf den Tisch gelegt, die doch so wichtig sind für das amerikanisch-südkoreanische Verhältnis. Die Unterstützer sehen das ganz anders. Wenn man zum Beispiel Fox News schaut, den Nachrichtenkanal, der ja sehr an Donald Trumps Seite steht, dort wird der Eindruck vermittelt, als ob Nordkorea bereits anfängt, sein Atomprogramm einzustellen. Dass es also nur noch eine Frage der Zeit ist, bis dieses Problem gelöst ist.
Frau von Daniels, wenn wir mal uns das Themenfeld Korea angucken, gibt es dort auch ein wirtschaftliches Motiv für Trump, dort für in Anführungsstrichen Frieden zu sorgen?
Ja, es gibt für ihn nach wie vor ein wirtschaftliches Motiv, mit China umzugehen. Und China spielt eine wichtige Rolle im Nordkorea-Konflikt. Und gleichzeitig ist der Nordkorea-Konflikt eine Möglichkeit für China, auf Trump Einfluss zu nehmen oder ihn unter Druck zu setzen, weil er eben die chinesische Beteiligung braucht an einer konfliktfreien Lösung. Wenn es ihm gelingt, dieses Problem, also Trump gelingt, dieses Problem aus dem Weg zu räumen, dann hat er wiederum auch mit dem Verhandlungspartner oder dem Rivalen China ein leichteres Spiel.
Herr Vöppel, Sie sind auch vom Weltwirtschaftsinstitut. Würden Sie sagen, dass das auch Trumps Motiv ist, hier wirtschaftlich einen Anker zu werfen?
Oh, das ist schwer zu sagen. Ich würde Nordkorea geopolitisch nicht überschätzen wollen. Das passt so ein bisschen. Natürlich versucht er jetzt innenpolitisch diesen Erfolg, in Anführungszeichen, den er errungen hat, auszuspielen. Ich bin skeptisch, ob das Teil des großen Spiels ist. Ich sehe, dass Donald Trump mit America First im Grunde die nationalen amerikanischen Interessen gar nicht vertritt. Wir müssen sehen, dass die Wertschöpfungsketten heute so komplex sind. Es ist nicht so wie früher, dass man die Importe mit Zöllen belegt und dann schützt man die heimische Wirtschaft. Also es ist hochkomplex. Er durchschaut das aus meiner Sicht nicht und es ist gefährlich, was er treibt insgesamt mit der Globalisierung und dem Thema Handel. Und es fällt mir schwer, jetzt ausgerechnet in Nordkorea ein wirtschaftliches Motiv auszumachen.
Herr Dennison, es ist von einer historischen Begegnung die Rede gewesen oder die Rede. Würden Sie sagen, dass das historisch gewesen ist, was wir da gesehen haben in Singapur?
Also, Amerika, Land der unbegrenzten Widersprüche. Donald Trump, sein Charisma besteht darin, dass er der Quintessenz ist, der unbegrenzten Widerspruch. In diesem Sinne war dieser Gipfel in Singapur sowohl historisch wie auch unhistorisch. Es war historisch, aus vieler Hinsichten, diese 1:1, Mano a Mano, die Bilder natürlich, die Erwartungen, auch dass Trump hier sein Art benutzt hat, auch gerade nach der G7-Gipfel. Aber es war unhistorisch, es war Status quo ad infinitum, weil wir haben, wie alle, also die Klageschule, ja, viele sagen es nix, weil wir haben gesehen, das sind keine wirkliche Veränderung der Interessen oder Institutionen, die Zahl der Waffen, der Zugang der Inspektoren, all das ist immer noch sehr nebelig. Also historisch und doch nicht historisch. Aber ich bin dankbar, dass es gekommen ist. Es ist besser, als dass es nicht gekommen ist, ob Trump dafür verantwortlich ist oder ob es Südkorea und Olympiapolitik oder Nordkorea merkt, oh, wir haben zu weit geschossen, zu viele Aufregungen, die Sanktionen sind zu stark, also Zeit für Schamoffensive, wie auch immer. Ja, jetzt gibt es erstmal Ziele, gemeinsame Ziele, auch so vage die sind, und wir sehen mal, ob die erfüllt werden.
Ich zitiere mal Trump in der deutschen Übersetzung, Herr Dennison. Er hat gesagt, ein ehrenwerter Verhandler, sehr ehrenwerter, sehr smarter Verhandler. Wir haben einen großartigen Tag zusammen verbracht und wir haben sehr viel übereinander und über unsere Länder gelernt. So umschwärmt er einen Diktator. Ist das mehr so eine amerikanische Denkweise, dass man jemanden so preist, oder ist das Donald Trumps Sprache?
Sowohl als auch. Ich meine, aber wieder ist Donald Trump unkonventionell. Gibt's was Neues? Das erwarten wir inzwischen von ihm in diesen 18 Monaten. Er drückt es anders aus, aber es ist nicht so, dass die Amerikaner in der Vergangenheit nicht mit Nordkorea jeder versucht gemacht haben, erstmal die Nuklearwaffen unter Kontrolle zu bekommen und dabei stillschweigend zu akzeptieren, wie viele furchtbare Sachen da, Menschenrecht, Massenmorden, alles passiert. Er hat es anders ausgedrückt, man würde ihn vielleicht nicht so umarmen, ein Barack Obama, aber guck mal, grundsätzlich, Politik besteht daraus, Kompromisse zu suchen mit Leuten, die man verachtet.
Sie sagen, er drückt es anders aus. Wie würden Sie das beschreiben, die Ausdrucksweise des amerikanischen Präsidenten?
Also auf einer Seite ist er ganz hart mit kleinen Justin Trudeau, der arme Kerl, und kriegt keine Unterschrift auf sein Kommuniqué, wie auch immer, wie wichtig das auch ist. Mhm. Auf der anderen Seite geht er aber wie ein Alpha-Tier mit diesem kleinen, jungen Kim Jong-un um. Ganz anders. Es gibt einen Leitartikel der New York Times, David Brooks, und der sagt, Trump hat es schwierig, mit zivilisierten Leuten umzugehen, aber er kann sehr gut mit Gangster umgehen. Und vielleicht sehen wir auch da was.
Ist das nicht bedrohlich, wenn man hört, der amerikanische Präsident kann besser mit Gangstern umgehen?
Ja, also Das ist eine gute Frage. Ich komme immer darauf zurück, dass dieser Präsident, so mächtig er ist, der ist Amerikas schwächster Präsident. Und er kann die Realität nicht entkommen. Mhm. Und wenn er nur mit Wahlkampf versucht zu regieren, irgendwie holt das ihn ein. Er behauptet, dass er alles kann, aber irgendwann wird er Kreide fressen müssen und das wird ihn dann weiter schwächen. In dem Sinne sehe ich das nicht als große Gefahr, sondern es ist gut, dass wir erkennen, dass es, und das hat er auch gesagt in seiner interessanten Pressekonferenz, ja, es ist ein Dilemma. Man macht auch mit Stalin und so, man kennt das mit Amerikanern, wir machen allerlei Pakten mit dem Teufel. Erstens strategisch die militärische Verwundbarkeit reduzieren und dann mal nach Staatsform und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit schauen. Es ist nicht, dass wir das völlig unterschätzen. Selbst Trumps Amerika weiß, dass Staatsform auch entscheidend für die friedensfähig ist, der demokratische Frieden von Immanuel Kant über Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Das wissen wir, aber zuerst mal keine Waffen auf Los Angeles gerichtet
werden. Wir reden über Donald Trump, das haben Sie gehört. Wenn Ihnen jetzt Gedanken durch den Kopf gehen und Sie denken, ja, da würde ich gerne mitreden, dann rufen Sie uns an 08000 441 777 und wir reden dann nach den 21 Uhr Nachrichten miteinander. Eben ist der Name Trudeau gefallen und wir sind nochmal beim G7-Gipfel, Frau von Daniels. Inwieweit hat Trump mit seinem Vorgehen, dies alles null und nichtig zu erklären, ja der Weltwirtschaft geschadet?
Naja, er schadet natürlich vor allen Dingen auch seinem eigenen Land, den USA, dadurch, dass die nicht mehr als verlässlicher Partner angesehen werden können, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Gleichzeitig ist das ja auch eigentlich ein ganz positives Zeichen gewesen der Europäer und anderen Länder der G6, die sich trotzdem zu den gemeinsamen Werten und Regeln und Normen bekannt haben. Für Trudeau ist die Lage sicherlich sehr komplex und schwierig, denn sein Land ist nun mal wahnsinnig abhängig vom Nachbarn USA. Und da, wo wir auf europäischer Seite so eine Art Gegendruck ausüben können, da fällt das Ländern wie Kanada und auch Mexiko natürlich deutlich schwerer.
Mhm. Mhm. Würden Sie denn sagen, dass es ein Zurückgeben kann, dass man wieder an einen Tisch kommt, oder ist das Tischtuch zerschnitten zwischen 6 und 1, G6 und den USA?
Nein, ich denke, grundsätzlich ist eine Rückkehr möglich. Die Frage ist, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist. Wir müssen, das hatte ich eingangs schon gesagt, schon auch die innenpolitische Entwicklung in den USA mit einbeziehen. Mhm. Und aus Trumps Sicht ist es relativ irrational, einen so schön funktionierenden, in Anführungsstrichen, Konflikt mit den Europäern frühzeitig zu begraben, wenn man dabei zu Hause eigentlich ganz gut aussieht, so als wehrhafter Präsident, der sich für die US-Wirtschaft stark macht. Das heißt, so einen Konflikt, den hält man sich vielleicht gerne eine Weile.
Das ist die Frage dann an Herrn Böscher als Korrespondent. Da gibt es den Satz von Donald Trump, wir müssen den amerikanischen Arbeiter an die erste Stelle setzen. Heißt das, dass Trumps Außenpolitik eigentlich letztendlich immer Innenpolitik ist?
Ich denke in erster Linie ja. America First war natürlich in erster Linie nach innen gerichtet. Es sollte dem Wähler das Gefühl geben, dass man sich wieder über ihn kümmert. Man dürfe ja nicht vergessen, warum Donald Trump gewählt worden ist. Es war das dysfunktionale Washington, die Politik hier, die sich ineinander verbissen hatte und nicht mehr wirklich zu pragmatischen Lösungen kam. Dann diese Freihandelspolitik, die hier gemacht wurde, die sicherlich der amerikanischen Wirtschaft an vielen Stellen geholfen hat, aber eben halt doch vielen Leuten gerade in der Mitte des Landes das Gefühl gegeben hat, dass sich keiner mehr um sie kümmert. Donald Trump hat diesen Leuten versprochen, sich um sie zu kümmern, und das macht er jetzt eben halt mit aller Kraft. Ob das am Ende hilft, das ist die große Frage. Es gibt genügend Leute, die sagen, das ist sogar kontraproduktiv. Ich meine, Zölle auf europäischen oder kanadischen Stahl treffen natürlich ein paar Hersteller in Kanada und Europa. In erster Linie trifft es aber die metallverarbeitende Industrie hier im Land, die auf diese Rohstoffe angewiesen sind, weil sie gar nicht mehr innerhalb der USA produziert werden. Also die Bilanz am Ende von Donald Trump, ob es denn 4 oder 8 Jahre sein werden, da gucken wir mal. Aber das unterm Strich wird es eine ganz spannende Frage sein, ob er den Leuten wirklich geholfen hat, denen er versprochen hat, dass er ihnen hilft.
Aber funktioniert es denn, sich ein starkes Image im Ausland aufzubauen? Hier kommt der starke Donald Trump, der vermeintlich starke. Funktioniert dieser Rückschluss in das Land, in die USA, dass die Amerikaner denken, ja, wir haben einen starken Präsidenten?
Ja, das hilft. Und es ist ganz interessant, gerade wenn man mal in konservative Kreise guckt oder sich konservative oder rechtskonservative Medien anguckt. Es gibt dort das Bild, das kreiert wird, dass der Rest der Welt mithilfe zum Beispiel internationaler Organisationen, mithilfe der Vereinten Nationen, mithilfe des Internationalen Währungsfonds Einfluss auf die USA nimmt und in den USA regiert. Das Bild, was hier teilweise gezeichnet wird, ist, dass die USA fremdbestimmt werden von internationalen Organisationen. Nun wissen viele, die sich damit beschäftigen, dass diese Organisationen nicht ohne Grund in Amerika stationiert sind, dass sie von Amerika gegründet und von Amerika beherrscht werden. Das wird aber gerade in ich sag mal, sehr konservativen, rechtskonservativen Kreisen durchaus anders gesehen. Und dort punktet Donald Trump mit diesem Bild, dass er sagt, ich nehme es mit diesen Leuten auf, die uns ausnutzen und ich werde das stoppen. Ich werde Amerika wieder glanzvoll machen. Das kommt an. Dafür wird er gewählt und dafür wird er immer noch unterstützt.
Ein weiterer Satz ist, beim Handel werden wir, mit wir ist die USA gemeint, unfair geschröpft und das ist wirtschaftlich gemeint. Herr Vöbel vom Weltwirtschaftsinstitut, stimmt das eigentlich, wenn er sagt, sie werden geschröpft?
Das Interessante ist, dass das Gegenteil der Fall ist. Die Amerikaner importieren viel zu günstig und exportieren zu teuer. Das heißt, die sogenannten Terms of Trade, also das Austauschverhältnis ihrer Importe gegen unsere Exporte, ist viel ungünstiger für
ja, aber
uns.
Trump würde jetzt sagen, ja, aber bitteschön, ihr nehmt ja auch, eure Autos sind auch nicht so billig, die ihr hier einführt bei uns. Ihr habt ja auch Zölle, praktisch ihr Europäer.
Das ist wahr, natürlich. Also, dass wir nicht in allen Bereichen Level Playing Field haben, das ist völlig klar. Man kann auf beiden Seiten noch etwas tun. Es wird nicht in allen Branchen mit fairen Mitteln gekämpft. Auch die EU ist voller versteckter protektionistischer Maßnahmen. Das ist völlig klar. Aber grundsätzlich läuft das ökonomische Urteil von Trump, es sei unfairer Handel, völlig fehl. Und seine Vorstellung, man könne die verloren gegangenen Industriearbeitsplätze im Rust Belt zurückholen, ist völlig illusorisch. Die gibt es auch an anderer Stelle nicht mehr. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, dann sehen wir, dass die Ursache für den Verlust der Arbeitsplätze in den USA, der Industriearbeitsplätze, nicht etwa der Handel ist, schon gar nicht die Vernetzung über komplexe Wertschöpfungsketten, sondern es ist Technologie. Und die USA, das wussten wir ja schon immer, die haben zu wenig getan, um die Mittelschicht zu qualifizieren. Das können Sie in allen westlichen Industrieländern sehen, dort, wo die Mittelschicht nicht hinreichend qualifiziert ist, war Technologie die Ursache für den Abbau von Arbeitsplätzen.
Mhm. Frau von Daniels, Sie haben zu Beginn der Sendung gesagt, es gäbe da eine Strategie. Wo sehen Sie die Strategie Donald Trumps, wenn wir uns jetzt mal die Wirtschaftspolitik angucken hinsichtlich der EU, wo sehen Sie da eine Strategie?
Naja, wie ich gesagt habe, es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Einerseits, dass man auf die EU Druck ausübt, um gemeinsam wiederum auf den Rivalen China Druck auszuüben. Oder aber, dass man auch die EU selber als Ziel vor Augen hat und dass der begrenzte und ökonomisch eigentlich nicht relevante Überschuss im Warenexport dann immer wieder als Indikator dafür genommen wird, dass hier unfairer Handel passiere, ist da eben quasi der zentrale, das Signal, auf das wir schauen sollten, dass das da in die Richtung deutet, dass es hier um Innenpolitik geht. Denn es geht ja nicht um Fakten. Es ist tatsächlich so, wenn man die gesamte Leistungsbilanz anschaut, dass die USA nicht schlechter dastehen, im Gegenteil sogar einen Überschuss gegenüber der EU erwirtschaften. Was allerdings auch möglich ist, ist eine dritte Variante, nämlich dass verschiedene Kräfte, politische Kräfte in den USA verschiedene Strategien verfolgen. Und da haben wir einerseits ein Lager von Leuten, zum Beispiel auch in der US-Handelsbehörde, die eher darauf aus sind, China in den Griff zu bekommen. Und auf der anderen Seite haben wir die Gruppe an Wirtschaftsnationalisten, Peter Navarro oder Larry Kudlow, manchmal weiß man es nicht, der Wirtschaftsminister Ross, ob der auch dazu zählt, die eben ganz klar gegen alle Länder vorgehen wollen, die diesen Warenüberschuss mit den USA erwirtschaften.
Ist das denn jetzt nur, sagen wir mal, ein Muskelspiel oder gibt es da auch ein wirtschaftliches Ziel dahinter, wo man sagt in den USA, welche Gruppe auch immer jetzt gemeint ist, das ist unser Ziel, das wollen wir erreichen, ist jetzt noch eins drauf, den wollen wir klein halten?
Also Trump hat ja selbst gesagt, dass er die Handelsungleichgewichte gegenüber der EU und vor allen Dingen auch Deutschland so weit reduzieren möchte, bis das ausgeglichen ist. Also wenn Sie so wollen, ist das das Ziel, das er selber ausgegeben hat. Dann gleichzeitig geht es dann natürlich immer darum, symbolisch wichtige Industrien zu schützen oder zu retten, wie die Stahlbranche oder die US-Autobranche, die eben Schwierigkeit hat im Wettbewerb mit europäischen Wettbewerbern.
Herr Bösche, welche Rolle spielt eigentlich das Wort Europa in den USA, wenn Trump das außenpolitisch sehr befeuert? Spielt Europa in den Gedanken der Amerikaner eine Rolle?
Europa spielt eine Rolle, sicherlich. Die Frage ist, die hier immer gestellt wird, wer spielt eine Rolle? Da hatten wir natürlich unter Präsident Obama Frau Merkel als eine führende Europäerin. Das funktioniert nicht mehr ganz so gut mit Präsident Trump. Dafür gab es ja diese Bromance mit dem französischen Präsidenten, die auch mal besser und mal schlechter gelaufen ist. Aber nein, Europa spielt durchaus schon eine Rolle. Wobei man natürlich auch andererseits sehen muss, wenn man sich lange Fäden in der amerikanischen Außenpolitik anguckt, Präsident Obama hatte das auch schon versucht, sich dem pazifischen Raum zuzuwenden und Europa ein wenig aus dem Auge zu verlieren, was dann durch diesen neu aufgeflammten Konflikt mit Russland natürlich wieder umgedreht wurde. Europa spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber Präsident Trump sieht Europäer eher mal weniger als einen Alliierten, weniger als Freund, doch mehr als einfach nur ein anderes Land, andere Länder. Und da geht es dann um Gewinnen und Verlieren und nicht mehr unbedingt um Win-Win-Partnerschaft.
Sie haben es gesagt, nicht mehr als Freund sehen. Andrew Dennison, Sie sind der Amerikaner in der Runde, wenn ich das so sagen darf. Wird hier ja das Ende einer Freundschaft oder gar das Ende der transatlantischen Beziehungen eingeläutet?
Gut, ich bin ein Amerikaner, nicht der Amerikaner.
Ein Amerikaner. In der Runde sind Sie ein Amerikaner.
Amerikaner. Okay. Ja, mindestens so viele Meinungen zu diesen.
Aber trotzdem
Themen.
Meine Frage.
Nein, auf keinen Fall. Natürlich, Freundschaft in der internationalen Politik ist vielleicht anders als in der Ehe. Aber Streit gibt es und gemeinsame Interessen sollen nicht verwechselt werden mit einer Identität der Interessen. Und natürlich geht es dann darum, welche Geschäftsgrundlage und wer gibt seine Interessen am meisten auf oder wer macht die Kompromisse und wer gibt den Weg an. Und darüber streiten die weniger Vereinigten Staaten von Europa und die Vereinigten Staaten von Amerika seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und das ist jetzt wirklich nicht neu.
Würden Sie wirklich von den Vereinigten Staaten Europas reden?
Nein, ich habe gesagt von den weniger Vereinigten Staaten.
Von den weniger Vereinigten.
Ich meine, man fragt sich, warum Angela Merkel zum Beispiel immer wiederholt, Antwort auf Trump und seine mangelnde Verlässlichkeit, ist, dass Europa sich eint und die Aufgabe der Amerikaner übernimmt. Das ist natürlich sehr weit gedacht, vor allem, weil das so unheimlich schwierig ist, diese amerikanische Rolle zu übernehmen. Amerika als Militär, Amerika als Markt für Europa, auch natürlich als Investitionsstandort für Europa, denn Europa hat einen gigantischen Überschuss an Ersparnisse. Wohin damit? Nicht nach Griechenland, sondern nach Amerika. Und wenn jetzt die Zinsen noch angehoben werden, dann fließt noch mehr europäisches Geld nach Amerika. Und Amerika, ja, ist auch Währung der Welt. Der
Aber ich halte
richtig.
Das...
Also in diesem Sinne, warum sage ich das? Weil man redet immer über Verlässlichkeit. Angela Merkel sagt, wir sind ein verlässlicher Partner. Donald Trump sagt, ihr macht nicht genug. Wo ist die Solidarität? Ich würde mich aber darauf verlassen, dass Amerika weiter ein Eldorado für deutsche Unternehmen, deutsche Sparer und Deutschlands Wirtschaft insgesamt bleiben wird. Diese intensive gemeinsame Arbeitsleistung der Einnahmen durch Tochterunternehmen in Amerika und umgekehrt, das kann man nicht von einem Tag bis zum nächsten wegnehmen. Es ist nicht meiner Meinung nach in der Interesse der amerikanischen Wirtschaft, diese Handel zwischen Europa und Amerika zu beenden, höchstens bessere Bedingungen zu bekommen. Aber da muss man vorsichtig sein.
Gut.
Vielleicht ein letztes Wort. Ein letztes Wort zur Frage, ob Trump jetzt die Globalisierung und Wirtschaftswachstum torpediert mit seinen Zölle auf Aluminium und Stahl. Ich erwarte viel weniger Einfluss auf diese transatlantische Wirtschaft durch seine Zölle, als durch die Tatsache, dass weitgehend auch wegen Deutschland TTIP nicht zustande gekommen ist. Denn mit dieser TTIP hätten wir ein Wirtschaftswachstum gesehen. Die wäre erstaunlich. Nur Deutschland wollte keine Chlorhühnchen. Die deutsche die deutsche Bauern wollten keine amerikanischen Bauern als Konkurrenten haben.
Gut.
Und dann kamen viele Demokraten und sie sagen, wir wollen keine stinkende deutsche Dieselautos.
Das Wachstum
und deshalb
wäre nicht
hat Bernie
so groß
Sanders in Michigan gewesen. Gewonnen.
Meine Herren, es also, gibt eine Verlässlichkeit im Radio und diese Verlässlichkeit im Radio heißt Nachrichten.
Und doch, ja,
ja das Sie macht ja nichts. Wir reden ja weiter. Wir machen bloß eine kurze Unterbrechung mit den Nachrichten und dann haben Sie das Wort. 08000 441777 ist unsere Telefonnummer und wir reden heute Abend über die Strategie des amerikanischen Präsidenten und fragen, ob diese Strategie aufgeht. Also 08000 441777. Mikrofon Andreas Bohmann, wir reden heute Abend über Donald Trump, über den Politiker und auch über die Person. Und wir wissen, er kündigt Verträge, er verwirft Abkommen, er verhängt Zölle. Ja, über sein Auftreten wird viel spekuliert. Wir wollen heute Abend etwas hinter diese Kulissen dieses Mannes und dieser Politik gucken. Und wir fragen auch, gibt es da eigentlich eine Strategie? Silvia Buckel wollte das wissen auf der Straße.
Die Strategie, die hat er im Wahlkampf ganz klar tituliert, indem er eben nicht einschätzbar ist. Und genau das macht er auch. Verunsicherung. Und dann das Beste, sich raus in America First, hat er gesagt. Ich hoffe, dass seine Strategie eben nicht aufgeht und sich Europa und auch die Chinesen und die anderen nicht verunsichern lassen.
Ich denke auf jeden Fall, dass er sehr viele Berater hat, die ihn unterstützen. Aber manchmal scheint es so, als ob er keinen klaren Kurs hat.
Er hat manche Strategie, aber nicht beständig. Er hat keine Linie. Seine politische Zickzackkurve.
Alles, was er sagt, widerspricht sich auch alles und nicht glaubwürdig. Und ich vertraue den Menschen auch nicht so.
Wie das bei Comedians so ist, die haben ein Programm, nach dem sie arbeiten. Ich glaube, die Strategie ist, sich von der Welt so sehen zu lassen, dass ihn keiner ernst nimmt und dann im Hinterhalt zu punkten. Er spielt damit, dass er nicht ernst genommen wird und eigentlich verfolgt er ein ganz genaues Konzept.
Er war ein Geschäftsmann und da geht es nur um Gewinnen oder Verlieren. Aber Europa, einschließlich China, Russland und natürlich Kanada, sind wirtschaftlich viel stärker als Amerika. Und deswegen wird das für ihn schlecht ausgehen.
Er findet alles ganz fantastisch, was er macht. Und das ist jetzt mit dieser Unterschrift mit Nordkorea sein ganz großer Deal. Aber was draus wird, das wird auch ein Herr Trump uns nicht sagen können.
Das mit Nordkorea, das hat ja vor ihm keiner geschafft und keiner gemacht. Das würde natürlich auch den Weltfrieden etwas mehr stabilisieren. Und was der Trump mit dem Kim da macht, dieser Schritt, den finde ich gar nicht so schlecht.
Stimmen gesammelt von Silvia Buckel und wir reden heute Abend über Donald Trump, über seine Person, seine Politik und auch sein Auftreten. Eben ist das Wort gefallen, Geschäftsmann, so geht er in Verhandlungen, so tritt er auf. Laura von Daniel, Sie sind in der Forschungsgruppe Amerika an der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Sie beschäftigen sich mit Handelspolitik. Würden Sie sagen, oder inwieweit unterscheidet sich das Auftreten, wenn es um Handel geht, von Donald Trump hinsichtlich anderer Präsidenten?
Ja, es gibt da eine bekannte Fabel vom Fuchs und dem Igel. Und ich finde, dieses Bild passt ganz gut. Der Fuchs ist der Meister vieler Dinge und hat viele Tugenden, kann auf viele Strategien zurückgreifen. Der Igel hingegen beherrscht eine Sache meisterlich, nämlich den Druck auf den Feind auszuüben und ihn meisterlich zu verschrecken. Und damit verschreckt so ein Igel eben auch den schlauen Fuchs, der das nicht gewohnt ist, dass jemand mit so einer engen, eindimensionalen Weltsicht auf ihn zukommt. Das heißt, was Trump sowohl in der Handelspolitik zeigt, als auch in anderen Politikfeldern, ist genau so eine Strategie. Es geht immer darum, maximalen Druck auf den Gegner, also er bezeichnet es dann, sieht es als Gegner, auszuüben. Und das zieht sich schon als roter Faden durch sämtliche Politikfelder.
Sie würden also sagen, er ist der Igel?
Ja, er ist der Igel.
Und wer ist der schlaue Fuchs?
Also ich habe schon Amerikaner sagen hören, dass so ein Typus wie Barack Obama eher in die Kategorie Fuchs fallen würde.
Mhm. Herr Vöbel, nehmen wir mal das Bild mit dem Igel und dem Fuchs. Würden Sie sagen, dass er in der Wirtschaftspolitik derjenige ist, der sagen kann, hoppla, ich bin schon da?
Sie meinen, ob er gewollt oder ungewollt etwas vorausahnt, was wir in 10 Jahren als normal empfinden? Mag sein. Ich stelle fest, dass auch in der akademischen Welt tatsächlich die Einstellung gegenüber Freihandel sich gerade verändert. Also es gibt nicht mehr das unumwunden positive Bild von Freihandel, sondern es setzt sich mehr und mehr die Ansicht durch, dass nationale Wirtschaftspolitik als Ausgleich für die Kräfte der Globalisierung unbedingt notwendig sind. Das ist einfach die nächste Phase der Globalisierung. Damit müssen wir uns abfinden. Das ist unabhängig von Brexit, unabhängig von Trump. Das ist die Realität, mit der wir es zu tun haben. Die lässt sich anders organisieren als die relativ leichte Globalisierung der letzten 20 Jahre. Ich möchte aber noch auf Trump, das ist interessanterweise nie hervorgekommen, aber er hatte einen Auftritt in einer Show-Wrestling-Show in den 80er Jahren. Wer wissen will, wie Trump funktioniert, der müsste mal hinter die Kulissen dieses Wrestling-Geschäftes gucken. Das ist nur schwarz-weiß, das ist nur gut und böse, das ist nur inszeniert. Das müssen Sie mal rausholen. Das ist unglaublich vielsagend für die Verhaltensweise von Donald Trump.
Bleiben wir noch mal in der Wirtschaftswelt. Andrew Dennison, Sie sind Publizist und Politologe und eben ist dieses schöne Wort gefallen mit dem Fuchs und dem Igel. Ist das auch der Grund dafür, warum man sagt, ja, der Trump, der will lieber bilaterale Gespräche, multilateral, das heißt, viele Männer oder Frauen an einem Tisch ist nicht seine Sache?
Ja, Amerika steht immer vor der Frage, multilateral oder bilateral. Eine kleine wirksame Gruppe, die schnell Konsens finden kann, oder eine größere, vielleicht auch legitimere Gruppe, aber wo es ewig dauert, um was zu finden. Weil wir in der Welthandelsorganisation keinen Fortschritt machen könnten, hat man gesagt, ja, machen wir TTIP, eine neue europäisch-amerikanische Markt. Und das ist auch sinnvoll, denn weiterhin, trotz Trump, sind Amerika und Europa Motor der Globalisierung und die dominieren die Weltwirtschaft und das wird wahrscheinlich eine Weile bleiben. Aber jetzt zur Frage auch von Strategie. Ich denke, wir sollen Obama und Trump aus zwei Seiten derselben Medaille sehen. Obama hat mit 53% der abgegebenen Stimmen gewonnen, Trump mit 46. Aber jetzt ist Trump dran. Hat er eine Strategie? Das könnten wir auch über Obama fragen. Obama hat gesagt, don't do stupid stuff. Also man soll keine dummen Sachen machen. Aber wie ist es mit der Demokratie und der Sicherheit? Ja? Obama auch zwischen Asien und Europa hin und her gezogen. Ich denke, bei Donald Trump, trotz all seiner Rhetorik, ist seine Strategie weit darauf reduziert, zu reagieren gegen Herausforderungen, die ihn letztendlich fast überwältigen. Zu regieren nach alten Traditionen. Erstmal die amerikanische Sicherheit, aber wenn wir Demokratie und Menschenrechte helfen können, okay, das tun wir auch. Und letzter Punkt, amerikanische Wirtschaft. So sehr Donald Trump über Handelsstreit redet, oft denke ich, dass es auch ein Faustpfand zum Beispiel gegenüber Deutschland, sodass Deutschland mehr in der Verteidigungspolitik ausgibt. Auch mit China, ja. Wir werden hier zumachen unsere Märkte gegenüber China, wenn China Amerika in Nordkorea nicht hilft. Also wichtig immer noch Sicherheitspolitik. Politik, dann Staatsform, Demokratie, Menschenrechte und in der dritten Platz Wirtschaft, denn Amerika hat eine gigantische Wirtschaft, brauchen die Welt nicht so sehr, wie die Welt uns braucht.
Sie hören den Themenabend auf NDR Info und Sie können anrufen 08000 441777. Dies hat getan Ralf Huber aus Kiel. Guten Abend, Herr Huber.
Guten Abend.
Wir reden heute Abend über die Politik und über die Person Donald Trump und fragen, ob er eine Strategie hat und wenn ja, ob die aufgeht. Was meinen Sie?
Er hat eine Strategie, aber eine gänzlich andere, als die jetzt seit 2 Jahren angesprochen wird oder wo die Journalisten und Politiker dieser Welt rätseln. Denn ich stelle fest, Trump macht das, was er schon im Wahlkampf gemacht hat. Er streut jeden Tag Hass, Angst und Misstrauen auf dieser Welt. Im US-Wahlkampf hat er es schon getan, ganz massiv, und jede Rede ist übertragen worden, nationenweit, in die ganzen USA bis nach Europa, wo er auf Muslime draufgehauen hat, auf Schwule draufgehauen hat, auf Frauen draufgehauen hat. Kaum war er gewählt, hat er sich mit der Presse angelegt. So, dann gibt es einen Aufschrei und eine Empörung in der Presse, in den Zeitungen, in auf den Fernsehsendern. Und was hat er seitdem nicht alles gemacht? Er hat das Klimaabkommen verlassen. Er hat ohne Not die US-Botschaft nach Jerusalem verlegt, in einer Stimmung, wo sowieso schon es brannte zwischen Palästina und zwischen Palästinensern und den Israelis, und es ist schlagartig zu noch mehr Toten und noch mehr Verletzten gekommen. Er lässt keine Gelegenheit aus, Hass, Angst und Misstrauen zu sehen.
Sehen Sie denn auch was Positives?
Null. Für mich ist Trump das personifizierte Böse oder anders ausgedrückt der größte Hassprediger auf Erden.
Ja.
Und ihm geht es um nichts anderes, als Hass auf dieser Welt zu streuen und diese Welt zu spalten. Wirklich in Gut und Böse, aber ganz klar, zu welcher Seite er gehört.
Jan Böscher als Korrespondent in den USA, das wurde angesprochen von Herrn Huber, man kennt den Wahlkampf von Trump und nun macht er das eigentlich so weiter. Würden Sie das auch so sehen, dass er Hass, Angst und Misstrauen sieht, so wie das Herr Huber beschreibt?
Also erstmal ist es ja ganz erfrischend, dass man einen Präsidentschaftskandidaten hat, der nach der Wahl wirklich tut, was er vor der Wahl gesagt hat. Auch wenn das nicht unbedingt erfreulich ist für manche. Ja, das mit dem Hass, das wird ihm ja durchaus vorgeworfen, dass er oft ja auch im Unklaren bleibt. Das ist ja mit vielen Dingen so. Wir erinnern uns an Charlottesville, die Ereignisse, die es dort gegeben hatte, als amerikanische Neonazis marschiert sind und es dort Zusammenstößen kam mit Gegendemonstranten. Und Donald Trump am Ende sich so vage ausdrückte, dass er es nicht wirklich unterstützt, aber auch nicht richtig verurteilt hat, wo ihm viele dann vorwerfen, dass er halt diese Dog Whistle, nennt man das hier, also die Hundepfeife benutzt. Das heißt, er äußert sich harmlos, aber die Zielgruppen, die er ansprechen möchte, die hören doch seine Botschaft. Also diese Frage, gerade am rechten Rand, da zu fischen, da auch Vorurteile zu bedienen, das wird ihm durchaus vorgeworfen. Wobei man auf der anderen Seite natürlich auch sagen muss, zum Beispiel ist es gerade das Thema Schwule, Homosexuelle angesprochen worden. Donald Trump als New Yorker war in solchen Fragen sehr viel offener und liberaler als vielleicht andere Konservative beim Thema Abtreibung, was hier in den USA ein sehr wichtiges politisches Thema ist. Abgeordnete oder Kandidaten werden daran gemessen, ob sie pro oder gegen Abtreibung sind. Da hat er ja mehrere Kehrtwenden hingelegt. Aber die Leute, seine Wähler, hören das, was sie von ihm hören wollen. Also in diesem Fall, in dieser wichtigen Frage Abtreibung, hören sie, dass er jetzt schließlich und endlich doch zum Abtreibungsgegner geworden ist. Zumindest sagt er das so. Ja, man muss sagen, Spaltung und vielleicht sogar das Anregen von Hass gehört durchaus zu seinem Werkzeugkasten.
Herr Dennison, inwieweit gehören denn Emotionen zum Werkzeugkasten des Präsidenten? Mit Emotionen zu spielen?
Ja, absolut wichtig für ihn. Und wir sehen auch, dass die Politik nicht so sehr aus Rationalität besteht, sondern aus Reaktion. Auch Reaktion gegen Gefahren, die er aufstellt. Gefahren, die er ziemlich brachial beschreibt. Und natürlich, das ist eine Form des Diskurses, das Amerikaner lange nicht mehr gesehen haben. Am Ende, wie ernst soll man das nehmen? Ja, er kann auch diese Geschrei, lock her up, über Hillary Clinton, ja, man soll sie einsperren, anfeuern. Aber ist es auch nicht ein bisschen, wie der vorherige Hörer gesagt hat, wie All-Star Wrestling, Selbstdarstellungskünstler ohnegleichen? Das ist auch eine Erklärung für sein Charisma. Und diese Stile, die kennt man ein bisschen, Entschuldigung, New York City, aber aus den Sportbars in New York, ja, dann redet man halt frech und böse und hat ein bisschen Sympathie aus Zynismus mit den, ja, ich will nicht sagen Rassisten, aber die nicht immer politisch korrekt sind, weil diese Art von Trotz ist eine Form der Machtausübung.
Er hat ja auch bei seiner Einführungsrede gesagt, er will es dem Establishment zeigen. Ist diese Art und Weise, wie er auftritt, auch ein Zeichen dafür, ich mache es anders als mein Vorgänger, ich mache es sowieso anders?
Das ist ein Teil sein Modus operandi, dass er immer sagt, alle Probleme, die Amerika hat und die er hat, sind Schuld seiner Vorgänger. Und deshalb leidet er so, das ist mit Nordkorea oder Iran oder amerikanischer Wirtschaftspolitik. Er will immer den schwarzen Peter an den anderen schieben. Aber so sehr seine Art, auch Frechheit gegenüber die Elite, die Meritokraten, ja, die Besserwissenden. Seine Art provoziert auch eine Reaktion. Die MeToo-Bewegung in Amerika ist auch ein Versuch, eine neue Art von, wie sagt man, Anständigkeit einzuführen. Auch diese jungen Schüler und andere Sachen. Viele sagen, der einzige Weg, wie diese Polarisierung der Politik bei Fox News und so, was wirklich wie All-Star Wrestling ist, wie man denen entgegenwirken kann, ist, dass man den anderen zuhört, dass man ein bisschen Höflichkeit und Respekt zeigt. Und ich kann nur hoffen, ich bin blauäugig Amerikaner, dass die Reaktion auf Trump bringt eine neue Zivil- Courage, könnte man auch sagen.
Gut, wir können uns ja gleich nochmal anschauen, wie das mit der Reaktion aus Europa ist. Aber vorher hat Arno Garmann das Wort aus Osterholz-Scharmbeck. Guten Abend, Herr Garmann.
Guten Abend.
Wir reden über Donald Trump.
Ja, ich möchte also speziell jetzt auf die Wirtschaftspolitik zu sprechen kommen. Nicht ganz so spektakulär wie die Punkte, die eben angesprochen wurden. Wenn ich die Wirtschaftspolitik der USA der letzten, weiß nicht, 50, vielleicht sogar bis 70 Jahre nehme, dann waren sie geprägt von einem sehr großen Handelsbilanzdefizit. Und das Gegenstück dazu, praktisch komplementär, ist die Wirtschaftspolitik von China und auch zum Beispiel Deutschland, sicher auch Japan gewesen, die wir ja alle Länder einen sehr großen Handelsbilanzüberschuss haben. Ich habe das immer eigentlich als sehr ungerecht empfunden, dass die Amerikaner durch Drucken von Dollars im Grunde Geschenke bekommen haben in Höhe des Handelsbilanzdefizits. Sie haben Waren bekommen, wofür hier geleistet wurde, hier in China, in Japan. Und wir haben als Gegenwert Papierdollars, also natürlich jetzt in elektronischer Form, bekommen. Deutschland hat einen Nettobetrag gegenüber dem Ausland, einschließlich Amerika, von, weiß nicht, jetzt 1.000 Milliarden Euro. China, ich glaube sogar, hat, weiß nicht wie, 5.000 Milliarden Dollar Devisenreserven. Die werden sie nie wieder einsetzen können. Und insofern fand ich die amerikanische Wirtschaftspolitik richtig, also imperial und praktisch uns unter Druck zu setzen, ihnen Waren zu schenken. Wenn jetzt Donald Trump dieses Handelsbilanzdefizit abbauen will, dann sehe ich als Strategie darin sicher eine Erhöhung der eigenen Beschäftigung, weil natürlich Handelsbilanzdefizit auch bedeutet, ich importiere die Waren statt selber herzustellen. Ist das der Grund? Kann es sein, dass Trump sozusagen auf die Geschenke der Welt verzichten will, die sie bisher erhalten, um im Gegenzug mehr Beschäftigung im eigenen Land zu schaffen? Dann fände ich diese Politik überhaupt nicht irrational.
Frau von Daniels, Sie sind die Wirtschaftsexpertin in der Runde. Was meinen Sie zu der These von Herrn Garmann?
Ja, ich denke, Herr Garmann hat teilweise recht damit, dass, wenn man Trump beim Wort nimmt, das Beschäftigungsziel ein wichtiges Ziel für ihn ist. Die Frage ist, ob die Zölle, die Art von Politik der Weg dahin sind. Und da sagen eigentlich die Ökonomen einhellig, dass es nicht der richtige Weg ist. Denn wir werden ja nach kurzer Zeit, wenn sie solche Importzölle einführen, Preissteigerungen haben. In der Regel steigen die Preise von auch im Inland produzierten vergleichbaren Waren. Gleichzeitig schließen sie die eigenen Unternehmen von Innovationen aus. Das heißt, die schon mittelfristigen und sicherlich langfristigen Effekte einer solchen Politik sind sehr negativ. Und gleichzeitig muss man auch immer im Blick haben, Trump schützt vor allen Dingen einen Bereich seiner oder der US-Industrie gegenüber einem anderen Bereich, nämlich die sogenannten alten Industrien, da geht es um Stahl, Autos und so weiter, gegenüber dem Teil der Wirtschaft, der eigentlich innovativ und auch Arbeitskräfte schaffend ist, Arbeitsplatz schaffend ist, nämlich die digitale Wirtschaft.
Aber nehmen wir mal an, Trump weiß das, was Sie eben gesagt haben. Warum macht er es trotzdem?
Ja, weil solange, wie ihm geglaubt wird, er dann mit einer solchen Symbolpolitik einen Wahlsieg einfahren kann. Und ich denke, was gibt es für ein größeres politisches Ziel für einen Präsidenten, als wiedergewählt zu werden?
Herr Dennis, könnte ich diesem Thema aufgreifen?
Ja,
denn
gerne.
Wir haben ja interessanterweise gehört, es gibt ein Amerika, das über Jahrzehnten mit der ganzen Welt ein Handelsdefizit gefahren hat. Und es hat dann Deutschland oder China mit Dollars bezahlt, die es auch drücken könnte oder wie auch immer. Und dann kann man sich fragen, ist das von Vorteil oder von Nachteil für China und Deutschland? Es ist vom Nachteil, wenn es ein Ausdruck ungleiche Macht und Einfluss ist. Aber es ist auch ein Vorteil, denn wenn Sie denken, dass Amerika von Deutschland oder China nicht mehr kaufen würde, Amerika hat einen gigantischen Binnenmarkt, aber diese beiden Länder sind sehr von Export abhängig. Und ohne diese Märkte gäbe es riesige Probleme. Daher denke ich, so sehr man kritisch ist gegenüber einer lockeren Zinspolitik, die Dollarliquidität in dieser Welt, die hält der deutsche und der chinesische Wirtschaft am Leben. Und der Grund, warum Amerika das machen kann, der De Gaulle hat es schon mal gesagt, exorbitante Privileg, ist, weil Leute sind bereit, Dollar zu halten wie kein andere Währung der Welt. Denn sie sehen in Amerika nicht nur weiter ein Wirtschafts-Eldorado, geschützt von Rechtsstaatlichkeit, sondern sie wissen, amerikanische Flugzeugträger und Nuklearwaffen wird dieser Standort Amerika immer sicher halten. In Krisenzeiten steigt der Wert der Dollar. Das gibt Amerika diese Möglichkeit. Allerdings, wenn Amerika das nicht machen würde, wäre die Welt noch schlechter.
Herr Vöppel, stimmt das? Ist der Dollar eine gewisse Garantie für Trump?
Ja, was heißt Garantie? Also der Hörer hatte schon recht. Es ist so, dass der Dollar die wichtigste Reservewährung der Welt ist. Das bedeutet, dass das hat Herr Dennison ja auch gerade gesagt, der Rest der Welt gerne Dollar hält und das führt zu einer latenten Überbewertung des Dollar und damit zu einer Passivierung der Leistungsbilanz. Das heißt, das gehört unmittelbar zusammen. Die Bedeutung des Dollar als Reservewährung und dieser sich kumulierende, das Leistungsbilanzdefizit der Amerikaner mit der Konsequenz, dass man tatsächlich ökonomisch Wohlfahrt netto importiert. Ich möchte aber gerne noch was sagen zu der ökonomischen Enttäuschung der Mittelschicht. Mir scheint das wichtig, aber gerade diese wird natürlich hinters Licht geführt durch die Art der Wirtschaftspolitik von Donald Trump. Denn es ist nicht der Freihandel, nochmal, es war nicht der Freihandel, der zu der ökonomischen Enttäuschung einer breiten Mittelschicht geführt hat, sondern bildungspolitisch hat man natürlich weite Teile der amerikanischen Gesellschaft einfach außen vor gelassen. Und das ist das Resultat, dass man in vielen Bereichen nicht wettbewerbsfähig ist. Also Donald Trump nutzt gewissermaßen politisch eine Stimmung aus, die er aber nicht mit den richtigen Instrumenten adressiert.
Also ich finde, wenn ich das kurz sagen darf, ich finde das sehr richtig, was Herr Vöppel gerade gesagt hat. Was man ergänzen sollte, ist, glaube ich, dass wir so eine Art verzögerten Backlash, eine Gegenbewegung haben gegen Probleme, die maßgeblich durch die globale Finanzkrise und die auch in den USA sehr stark eingeschlagene Finanzkrise dort, die damit zusammenhängen. Ja? Also einerseits ist es die Umstrukturierung der Wirtschaft, die zu Arbeitsplatzverlusten geführt hat, aber auch die teilweise Verarmung der Mittelschichten, das geht eher in den Bereich dessen, was finanzpolitisch schiefgelaufen ist. Nicht der Außenhandel war da das Problem.
Richard Norrit ruft aus den USA an, lese ich auf meinem Bildschirm. Guten Abend, Herr Norrit.
Guten Abend.
Wie hören Sie uns? Per Internet?
Ja, per Internet über mein Handy, ja.
Über Ihr Handy, gut. Wenn Sie unsere Sendung verfolgt haben, welche Gedanken sind Ihnen durch den Kopf gegangen?
Sehr viele, aber ich versuche das auf den wichtigsten Punkten zu begrenzen. Nummer eins, ich merke wie üblich in dieser Unterhaltung, es gibt keinen Trump-Befürworter. Mhm. Und ich finde das immer falsch, wenn solch eine Unterhaltung stattfindet. Aber zum großen Thema Strategie. Ich würde sagen, ja, er hat eine Strategie und das ist, oder mindestens ein Ziel, er will, dass Amerika fair behandelt wird. Und zum Beispiel, ich habe mich sehr gefreut, dass er manche Probleme angepackt hat, zum Beispiel NATO. Ich weiß, dass die Obama Regierung hat schon lange beklagt, dass Deutschland und andere NATO-Länder nicht genug beigetragen haben. Und das natürlich nach meiner Meinung ohne Frage ist. Aber sie haben nichts ernsthaft dagegen gemacht. Aber Trump dann hat ganz offen gesagt, das kann nicht weitergehen. Und das ist eine gute Frage. Wenn die EU so reich und so groß ist, dann warum müssen die Amerikaner die größte Last für die Verteidigung von Europa tragen? Das ist Wahnsinn. Es ist nicht nur um Geld. Es geht um Geld, aber es geht auch um Risiko. Wir riskieren unsere Soldaten und wir riskieren auch Atomkrieg potenziell gegen Russland, um Europa zu verteidigen. Und manche Europäer sind nicht bereit, ernsthaft ihre eigene Verteidigung beizutragen.
Herr Norrit,
ich liebe Deutschland, ich habe viele Verwandten und Bekannten in Deutschland Aber ich muss sagen, Deutschland ist nach meiner Meinung sehr schuldig in diesem Bereich.
Gut, wir reden gleich mal über den Verteidigungshaushalt und über die besagten 2%. Vorher würde ich gerne Ihre Kritik aufgreifen, Herr Norit, weil Sie gesagt haben, hier sitzt kein Trump-Befürworter. Herr Dennison, helfen Sie uns mal. Wie könnte ein Trump-Befürworter hier am Tisch sitzen? Mit welchen Argumenten würde er denn kommen? Herr Dennison.
Lass den Herr aus Amerika das antworten.
Ja, oder wollten Sie darauf antworten, Herr Norit? Hallo?
Ja, ich würde gerne.
Ja, dann tun Sie das.
Ziel ist ihm vorgeworfen, dass er nicht eigentlich gesagt hat. Zum Beispiel, dass er Amerika abschotten will oder keine Welthandel will oder keine gemeinsame Verteidigung mit Europa will. Ich würde sagen, nein, das hat er nie gesagt. Das will er offensichtlich nicht. Aber er hat die Nase voll, dass andere nicht fair spielen oder ihre Last tragen. Und er hat keine Angst, das offen zu sagen.
Mhm. Mhm. Wir nehmen mal die Stichwörter fair und Last tragen. Die erste Frage geht an Herrn Bösche, er ist der Korrespondent in Washington. Ist das zu verallgemeinern, was Herr Norit uns erzählt hat, nämlich diese Kritik, ja, wir tragen die Last und ihr, gemeint die Europäer, tragt weniger Last, wenn es um den Verteidigungshaushalt angeht, und geistert auch das Wort fair durch die amerikanische Presse?
Fairness ist auf jeden Fall ein großes Thema, besonders der Trump-Befürworter. Das ist dieses Gefühl, was der Hörer gerade auch berichtet hat, dass eben halt nicht immer fair mit den USA umgegangen wird. Nun muss man sicherlich die Politikfelder durchschauen, Stück für Stück, wo Fairness ist, ja oder nein. Denn wenn Sie mit Deutschen sprechen, mit deutschen Amerika-Kritikern, da wird auch schon seit Jahren, wurde schon vor Trump, wurde schon vor Obama kritisiert, dass die USA alles bestimmen wollten und anderen da kein Mitspracherecht geben. Also das ist sicherlich auch immer eine Frage der Sichtweise. Wenn wir über die Verteidigungspolitik reden, da ist das eindeutig so, dass hier schon viel länger, auch schon unter Präsident Obama, und es wäre auch unter einer Präsidentin Clinton nicht anders gewesen, darauf gedrängt wird, dass die USA eigentlich sich zu sehr um Europa kümmern müssen und dass die Europäer, und dann geht der Blick natürlich in das reichste Land Europas nach Deutschland, die Europäer müssten mehr für die Verteidigung tun. Man dürfe sich dort nicht mehr auf die USA verlassen. Man hört hier auch immer wieder die Forderung, auch besonders an Deutschland, eine neue Rolle zu finden. Deutschland ist eine Wirtschaftsmacht, ein erfolgreiches Land, ein reiches Land, ein Land mit Ressourcen, die eingesetzt werden können. Und da wird hier verlangt, dass Deutschland diese Rolle jetzt auch weltpolitisch einnimmt, aber eben halt auch verteidigungspolitisch einnimmt, auch militärisch einnimmt. Und das bedeutet dann eben halt auch einen höheren Verteidigungsetat. Mhm. Und da kann man durchaus sagen, dass Donald Trump und seine Präsidentschaft vielleicht auch so ein Katalysator, eine Hilfe ist für die Europäer und auch besonders für Deutschland. Ein Zwang ist, diese Rolle zu definieren, die man da einnehmen möchte, und auch einmal anzuerkennen, dass man eben halt auch auf der Welt eine Rolle spielt. Weil auch in Deutschland haben wir immer wieder dieser Trend, auch zu fragen, was kümmert uns das? Warum müssen wir uns um Afghanistan kümmern? Warum sollen wir das tun? Aber es ist eben halt die Frage, doch auch an die Deutschen und auch an die deutsche Politik zu definieren, wie soll denn unsere Position in der Welt sein? Und da kann man schon sagen, dass Donald Trump dabei hilft und ein Grund ist, sich vermehrt mit diesen nötigen Fragen zu beschäftigen.
Herr Vöppel, ist diese Debatte, wenn wir über Verteidigungspolitik reden, wo wir ja ganz klar jetzt hören, dass Trump da womöglich eine Position vertritt, ja, die Europäer, sprich die Deutschen, müssen mehr tun, schwappt diese Debatte auch in eine wirtschaftspolitische Debatte? Hat das was miteinander zu tun?
Ich glaube ja. Ich glaube, dass der Vorwurf, dass Deutschland, dass Europa nicht genügend getan hat für die gemeinsame Verteidigung, einfach durch die Fakten begründet ist. Er weist aber tatsächlich auch auf wirtschaftliche Fragen hin. Ich glaube, dass Europa augenblicklich in einem sehr schwachen Zustand ist. Man könnte fast sagen, historisch eine Tragödie in einer Zeit, in der die Weltordnung quasi neu gemacht wird und Donald Trump sie pulverisiert, die Nachkriegsordnung. Befindet sich Europa in einem derart schwachen Zustand, und darüber kann ehrlich gesagt auch die politische Rhetorik, die jetzt in Frankreich, in Deutschland bemüht wird, überhaupt nicht hinwegtäuschen. Ich glaube, dass strukturell Europa weit davon entfernt ist, auch wirtschaftspolitisch sich zu einigen. Es gibt Kollegen, die sagen, Ryan Divide, nicht, also die geistesgeschichtlichen Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland in der Wirtschaftspolitik sind so gravierend, dass man sich jetzt nicht mal auf gewisse Grundsätze einigen kann, sondern Europa ist weit davon entfernt, lange weit davon entfernt, wirklich ein gleichberechtigter Partner zu sein, mitzuspielen in diesem Spiel um die geopolitische Neuordnung der Weltwirtschaft. Und ich glaube, das erkennt Donald Trump und geht genau in diese Lücke.
Sind denn dann die Zölle, die jetzt Europa erheben will gegenüber Trump, ist das dann nur ein leichtes Muskelspiel oder hat das überhaupt eine Bedeutung, wenn man das aus europäischer Sicht sieht? Wir Europäer werden jetzt auch mal Zölle einführen.
Das hat eine Bedeutung. Es wird ja vielfach auch schon gesagt, die Europäer sollten nichts tun. Das würde die Amerikaner am meisten treffen. Ich bin nicht dieser Auffassung. Ich glaube, man muss sozusagen auch dann wieder an den Zustand denken, in dem man die Zölle abbaut. Da muss man wieder sozusagen eine Pari-Situation herstellen. Das heißt, man muss antworten, man muss mit Gegenmaßnahmen antworten.
Hat man denn gewichtige Gegenmaßnahmen auf europäischer Seite? Hat man sowas? Wir reden ja von Whisky, wir reden von Jeans, wir reden von solchen Zöllen. Ist das überhaupt ein Machtmittel?
Naja, wichtig ist, dass man ein Signal gibt, dass man nicht einwilligt, dass man sich die Pistole, das ist ja auch oft genug erwähnt worden, dieses Bild auf die Brust oder an den Kopf setzen lässt. Das ist natürlich keine Verhandlungsposition, die Europa einnehmen darf. Da muss man klar gegenstehen, gemeinsam gegenstehen. Aber mir scheint, dass aus 7 nicht 1+6 geworden ist, sondern dass die 6, die verbleiben, außerordentlich divers sind und keinesfalls die Einigkeit herstellen können, die notwendig wäre, um das Spiel von Trump so zu gestalten, dass er sicher verliert.
Frau von Danitz, was würde es denn bedeuten, wir haben das Wort Handelskrieg gehört, das geistert auch durch die Nachrichten, wenn jetzt Europa die Zölle erhöht Richtung USA und Trump kommt auf die Idee, okay, wenn ihr das macht, dann werde ich Zölle auf eure Autos erheben. Wohin führt das?
Ja, also ich glaube, um auch nochmal auf die Sorgen der Hörer zurückzukommen, Ralf Huber aus Kiel hatte das gesagt, Trump macht immer diese Strategie der Verunsicherung und schafft Ambivalenzen. Und die EU ist dann tatsächlich in der Gefahr, in so eine Schockstarre zu verfallen. Ich sehe das aber anders. Ich finde nicht, dass wir gerade in Europa eine große Tragödie erleben, sondern wir sehen erste Konturen einer gemeinsamen Strategie, sowohl im Bereich der Zölle. Da gibt es Möglichkeiten, man kann Gegenmaßnahmen erheben, man kann vor allen Dingen da ansetzen, wo in den USA Industrien getroffen werden, an denen viele Arbeitsplätze hängen. Man kann über Zölle hinaus auch nicht tarifliche Handelsbarrieren hochziehen, wenn das notwendig werden sollte. Ein Stichwort ist da immer die Vorschläge der Europäischen Kommission, die Digitalwirtschaft zu besteuern. Sowas würde erheblichen Schaden anrichten auf der anderen Seite. Es gibt aber auch noch andere Bereiche, zum Beispiel in der Sanktionspolitik. Da geht es um Sekundärsanktionen, also US-Sanktionen, die auch europäische Unternehmen treffen würden im Fall des Austritts der USA aus dem Iran-Atomabkommen. Auch da hat die EU ist gerade auf dem Weg, Gegenmaßnahmen zu der sehr druckreichen oder aggressiven US-Politik aufzuziehen. Mhm. Und letztlich natürlich auch in der Verteidigungspolitik, das, was eben schon erwähnt wurde, das ist tatsächlich auch notwendig. Wir müssen in der EU gemeinsam ins Gespräch kommen darüber, wie Deutschland zum Beispiel konkret die Ausgaben steigern kann, ohne dass dann wiederum die Partner in Frankreich oder in anderen Ländern nervös werden, wenn wir tatsächlich das machen, was wir immer sagen, was wir tun wollen.
Aber bleiben wir nochmal bei den Zöllen, klammern die Verteidigungspolitik nochmal aus. Was Sie beschreiben, ist doch aber Kriegführung. Der eine macht diesen Schritt, der andere macht den Schritt und man eskaliert. Ist das so?
Nein, das mit dem Krieg ist immer eine schwierige Analogie. Wir können auch sagen, es ist ein Handelskonflikt. Wir haben Regeln. Hier ist ja auch immer häufig die Rede davon, dass es hier um unfaire Maßnahmen geht. Die eine Seite beschuldigt, die andere unfair zu handeln. Unfair, wenn wir mal auf den Sport schauen, bezeichnet man eigentlich immer Verhalten, das gegen die Regeln geht. Ne? Wir haben aber, und das ist anders als in den 30er Jahren zum Beispiel, weltweit Regeln. Wir haben die Welthandelsorganisation. Die EU kann also im Rahmen Rahmen der WTO-Regeln Gegenmaßnahmen ergreifen. Sie kann eine Klage anstrengen. Sie kann auf ein Streitschlichtungsverfahren mit den USA hinarbeiten. Und sie kann auch in angemessener Art und Weise Gegenzölle erheben.
Mhm. Die Frage ist, Herr Böscher als Korrespondent, ich formuliere das mal ein bisschen flapsig, juckt das Trump, wenn man die WTO anruft?
Naja, das ist eine interessante Frage. Er hat ja eigentlich grundsätzlich immer wenig Interesse an solchen bilateralen und multilateralen Institutionen gezeigt. Er hält ja die WTO für eine Einrichtung, die im Prinzip auch gegen die USA gerichtet ist. Seine Regierung hilft ja auch nicht, diese Schiedsstelle in der WTO wieder zu besetzen, sodass sie wirklich voll funktionsfähig sein kann. Also er hat eine Abneigung gegen solche Einrichtungen, das hat er oft genug gesagt. Wir haben hier gerade laufen die Verhandlungen über NAFTA, dieses Freihandelsabkommen mit Kanada und Mexiko, wo die Trump-Regierung immer wieder signalisiert, dass sie auch mit den beiden Ländern getrennt verhandeln könnte. Wir hören immer wieder von Vertretern der Trump-Regierung, dass dieses ganze Konzept Europäische Union eigentlich nicht wirklich das ist, was sie mögen. Am liebsten würden sie mit Deutschland und Frankreich getrennt verhandeln. Also die Kernidee sind schon eher bilaterale Verträge, durchaus mit dem Interesse oder dem Gefühl oder der Theorie, dass die USA dann ihre Größe und ihre Macht besser einsetzen könnten, also zu besseren Ergebnissen führen könnten, wenn sie eben halt gerade nicht diese multilateralen Institutionen wie die WTO benutzen.
Wilhelm Rolfing aus Minden, guten Abend, Herr Rolfing. Sie haben uns angerufen, 08000 441777, und wir reden im Themenabend heute über Donald Trump als Person und seiner Politik. Was geht Ihnen durch den Kopf?
Ja, erstmal wunderschönen guten Abend. Also mir geht durch den Kopf, dass es eigentlich klar war, dass eine Person à la Trump, und heute heißt sie Trump und vielleicht hätte sie morgen anders geheißen, mal zum Zuge kommt, weil unsere Industrie in Europa, die amerikanische Autoindustrie, die Landmaschinenindustrie, die Raumfahrt, die Rüstung komplett und auch Stahl ärgert. Mhm. Und sie irgendwo in Grenzen verweist, dass also eine Stadt wie Detroit, eine Ruine geworden ist. Das ist unsere Industrie. Und jetzt ist es an der Zeit, dass diese Person Trump dafür sorgt, dass eine Wirtschaftsnation wie Amerika, die immer schon mal wieder mächtig zurückgeschlagen haben, zurückschlagen wird. Und das könnte auch morgen China oder eine andere große Wirtschaftsnation sein. Und in einer Hinsicht bin ich der Meinung, sollten wir in Europa eigentlich dankbar sein, dass es den Trump gibt. Denn er zeigt uns auf, dass dieser mächtige Glanz, den Europa da meint, also dieses tolle Wirtschaftsland Deutschland oder Frankreich, und viel mehr ist Europa ja gar nicht, und wir spielen auch gar nicht die Einheit, die wir eigentlich hätten spielen sollen, dass diese Nationen sehr schnell in ein Desaster reinfallen können, wenn so eine Situation, dass ein Weltmarkt zusammenbricht, für uns nicht mehr da ist. Und darüber sollten wir nachdenken, und das ist die Dankbarkeit. Aber wir tun das nicht, wir denken nicht nach. Wir sehen einfach nur, dass wir mächtig sind und suchen irgendwelche Wege, ihn zu ärgern. Aber wir sollten dankbar sein, zu erkennen, wie schnell wir irgendwo ganz anders stehen können. Mit unserer Industrie, die so mächtig und so ist, aber die kaum Rücklagen wirtschaftlich, oder die Firmen stehen auf einem schmalen Gerüst, machen tolle Umsätze, machen jede Menge Stunden. Aber so reich, wie wir Europäer die Industrie gefühlt sein sollte, sind wir gar nicht. Und darum sollten wir dem Trump mal dankbar sein und fragen, was ist eigentlich hier gerade los? Mhm. Was kann uns passieren hier in Europa?
Stimmt das, Frau von Daniels, dass Trump Europa den Spiegel vorhält, so wie ihr glaubt, wie ihr seid, seid ihr nicht?
Also ich glaube, was er vor allen Dingen tut, ist uns gemeinsam in der transatlantischen, in dem Geflecht davon abhalten, dass wir wichtige Dinge besprechen, wo es genau um die Zukunft geht, der Industrien, der integrierten Produktionsketten, da wo man gemeinsam den Kuchen für alle erweitern könnte. Aus dem Spiel sind wir zurzeit raus in ein anderes, eher destruktives Spiel. Und das stimmt, die Beobachtung, dass Trump kein Fan der WTO ist, ist richtig. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die USA als Nation immer noch auch in multilateralen Gremien kooperieren, auf der Arbeitsebene mitarbeiten, zum Beispiel derzeit an der Gestaltung neuer Regeln für den Umgang mit Staatsunternehmen. Das sind so Sachen, die werden in der rhetorischen Eskalation, die wir gerade erleben, gerne vergessen.
Herr Pöbel, auch an Sie mal die Frage. Kann es sein, dass Donald Trump die Strategie fährt, ich werde den Europäern zeigen, wie zerstritten ihr seid?
Ja, das glaube ich schon, dass er die Schwäche der Europäer ausnutzt. Und natürlich hält er uns den Spiegel vor. Wie gesagt, ich bin skeptisch, dass wir in der Lage sind, Europa innerhalb der nächsten Jahre sehr schnell die Einheit und Stärke zu bekommen, außenpolitisch, sicherheitspolitisch. Aber auch natürlich, was die wirtschaftspolitischen Reformen, die währungspolitischen Reformen in Europa, in der Eurozone selbst angehen, bin ich skeptisch. So. Und Donald Trump versucht im Grunde nicht durch Kooperation die nächste Weltordnung zu gestalten. Das war aus meiner Sicht der Ansatz von Barack Obama, sondern er versucht das glatte Gegenteil. Er versucht durch Konfrontation, durch Fragmentierung, durch Auflösung von Bündnissen, durch Beschädigung von supranationalen Institutionen, das Spiel, die Karten neu zu mischen und auf diese Art und Weise die Vorherrschaft der Amerikaner zu sichern gegen die Chinesen, die 150 Jahre weg waren von der Weltspitze, aber den Anspruch haben, dorthin zurückzukehren. Das ist seine Strategie, wenn man eine Strategie kennen möchte in seinem Verhalten.
Gerd Clausen aus Bremen. Guten Abend, Herr Clausen.
Ja, guten Abend. Ja, Trump mal wieder als Buhmann, der Hass sät und Handelskriege anzettelt. Jahrelang hat man immer sich mal wieder Politiker gewünscht, die Ecken und Kanten haben, die unbequem sind, die Rückgrat haben und nicht diese allglatten. Ja, jetzt haben wir einen, den Herrn Trump, der zugegebenermaßen gewöhnungsbedürftig ist. Und schon sind die Medien wieder am Schimpfen über ihn. Zum Herrn Trump. Auch was eben gesagt wurde, der Herr Trump, was hat er denn für eine Wahl? Er steht mit dem Rücken zur Wand. Amerika, ich weiß nicht, ob man sagen darf, ist pleite. Die haben Staatsschulden von 20 Billionen Dollar. Das werden sie nie zurückbezahlen. Handelsdefizit irgendwo 600 Milliarden pro Jahr. Das kann auch ein Riesenland, ein wirtschaftsstarkes Land wie Amerika auf Dauer nicht stemmen. Er hat gar keine andere Wahl. Er muss da gegensteuern. Er hat seine Parole ausgegeben, America first. Das klingt hier so nach Provokation. Die Amis fanden es gut, haben ihn gewählt. So, aber wenn wir mal ehrlich sind, die Amis leiden unter dem derzeitigen Handelssystem, sind vom größten Gläubiger zum größten Schuldner geworden. Aber für Deutschland läuft es super. Wir haben Rekordhandelsüberschüsse. Was verteidigt Deutschland da also? Im Grunde auch nur ein Germany first. China ist seit 25 Jahren auf der Weltbühne. Was machen die denn? Viel schlimmer, viel extremer als Amerika, ein China first. Kein Medium stößt sich wirklich dran. Mhm. Die formen die Welt so, wie es ihnen zum Vorteil gereicht.
Herr Clausen, Sie haben zu Beginn gesagt, da gibt es jetzt einen Politiker, der hat Ecken und Kanten. Fasziniert Sie das?
Faszinieren im neutralen Sinne gesehen, ja. Ich bin kein Fan von ihm, aber faszinierend, beeindruckend tut es mich irgendwo schon. Ob es ein Happy End hat, hoffe ich, wissen tue ich es nicht. Abgerechnet wird unterm Strich. Und
was fasziniert Sie denn daran?
Ja, dass er nicht so allglatt ist, dass er... Nehmen wir den Obama, der wird von den Medien immer so gehätschelt. Was hat der denn gemacht? Der hat 20.000 Kampfeinsätze befehligt und kriegt einen Friedensnobelpreis und keinen stört da.
Ja, Herr Clausen, ich find den Aspekt der Darstellung ganz interessant, dass Sie sagen, da gibt es jetzt einen Politiker, der macht das mal anders und das hat eine gewisse Faszination. Jan Bösche, Sie sind Korrespondent in den USA. Ist das auch eine Faszination in den USA, dass da einer, ich nehme mal die Worte von Herrn Clausen, einer mit Ecken und Kanten kommt?
Ja, und wir dürfen nicht vergessen, die Situation, in die Donald Trump hineingewählt worden ist als Präsident. Die Amerikaner sind seit längerem sehr, sehr unzufrieden mit ihrem politischen System, mit dem Kongress hier in Washington. Wir haben hier zwei Parteien, die Republikaner und die Demokraten, die sich in den vergangenen Jahren in so eine Blockadeposition hereinmanövriert hatten, die dafür gesorgt hat, dass im Prinzip in vielen Momenten eigentlich eine ich sage jetzt mal, eine vernünftige oder eine politische Entscheidung gar nicht mehr möglich ist, weil alles sozusagen politisiert wurde. Das politische System hier ist eigentlich darauf ausgelegt, dass man auch Kompromisse findet, dass beide Seiten am Ende auch zusammenarbeiten müssen. Das ist in den vergangenen Jahren immer weniger möglich geworden, und was eben halt dann auch dazu geführt hat, dass es einen Reformstau hier gibt. Also nehmen wir einfach mal das Beispiel Infrastruktur, wo man ja als Steuerzahler immer am ehesten sieht, was mit seinem Dollar passiert. Die Infrastruktur hier ist wirklich heruntergekommen. Wir haben ein großes Investitionsdefizit. Aber die Politik hier kann sich noch nicht einmal dazu durchringen, die Benzinsteuern an die Inflation anzupassen, um damit die Einnahmen für den Straßenbau wieder zu verbessern. Und solche Dinge, da gibt es mannigfaltige Beispiele. Und das war ein Grund dafür, warum Leute hier in diesem Land jemanden gewählt haben, der von außen gekommen ist, der eben halt gerade kein Politiker war, der eben halt wirklich gesprochen hat, wie er meint, wie Politik sein muss, der von außen hereingekommen ist, der von sich sagt, ein erfolgreicher Geschäftsmann zu sein. Also dieses Gefühl, endlich mal jemanden zu haben, der Ecken und Kanten hat, das hat Donald Trump natürlich ins Amt gebracht. Und alle Versuche, auch der Republikaner seiner eigenen Partei, die Hoffnung, dass man ihn dann schon irgendwie ins Geschirr bekommt, dass man ihn einfach nur mit ein paar klugen Beratern umgeben muss und dann wird er schon in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Das haben ja die ersten Monate und das erste Jahr der Amtszeit gezeigt. Das hat nicht funktioniert. Diese ganzen klugen Berater, die ihm auch von außen empfohlen wurden, die sind alle ersetzt worden durch Leute, die so denken wie er oder die seine Sichtweise unterstützen. Nein, das war ein ganz zentraler Punkt, warum Donald Trump jetzt Präsident ist.
Ganz kurz noch, und wie lange hält diese Faszination an? Was meinen Sie?
Wir sehen zwei Bewegungen. Wir sehen auf der einen Seite Leute, die Donald Trump überhaupt nicht gut finden. Und da gibt es eine neue Motivation, eine neue Mobilisierung, gerade auch von Trump-Gegnern. Das darf man auch nicht unterschätzen. Die Politik hier ist immer sehr lebhaft. Wir haben über das Wrestling gesprochen. Die Politik hier ist auch wie Wrestling. Es kommt hier auch auf Typen an und auf Positionen. Es darf auch mal ein bisschen hoch hergehen. Also Donald Trump motiviert die Gegner, aber er motiviert natürlich auch seine Anhänger, die haben das Gefühl, dass er die Dinge voranbringt. Das Ganze unterstützt natürlich durch ein sehr gestaltendes Mediensystem. Wenn Sie Donald Trump-Gegner sind, können Sie 24 Stunden am Tag Kritik an Donald Trump hören. Wenn Sie ein Donald Trump-Befürworter sind, dann können Sie 24 Stunden hören, dass er genau das Richtige tut. Vieles wird davon abhängen, wen die Demokraten als nächsten Kandidaten bringen. Vieles wird davon abhängen, ob Donald Trump seine Anhänger wieder motivieren kann. Also die Hoffnung, dass Donald Trump nur eine Amtszeit Präsident sein wird, damit sollten Donald Trump-Kritiker vorsichtig sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Situation gibt, dass er noch einmal wiedergewählt wird und dann volle 8 Jahre Präsident sein wird.
Gut, dann treffen wir uns wieder. Britta Weber aus Oldenburg. Guten Abend, Frau Weber.
Guten Abend. Ja, ich habe gerade, als der Anrufer vor mir sprach, auch gedacht, irgendwo hat er recht, also in dem, was ich denke. Und auf der anderen Seite habe ich dann gedacht, nee, ich kann den Typen nicht ausstehen, also diesen Herrn Trump. Ne? Also was ich jetzt wissen wollte ist, was mir so aufgefallen ist, während ich zugehört habe, und ich hoffe, das ist nicht schon dran gewesen, weil ich gerade irgendwas gehört habe von wegen ein Spiegel vorhalten. Als ich mir das so angehört habe, diesen G7-1-Gipfel, als Trump nach Nordkorea abgedampft ist und die anderen dann dort hat stehen lassen und dann zusätzlich noch den Vertrag gekippt hat, da dachte ich so, Mensch, jetzt geben die anderen, die da jetzt blöd rumstehen, ne, also ihm jetzt noch die Chance, sie vorzuführen. Ne? Also dieses Gefühl hatte ich. Ne? Also der fleckt jetzt dahin und sagt ihnen quasi so, jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Und das ist ein ganz schlimmer Gedanke vielleicht, den ich da habe. Aber ich habe wirklich gedacht, jetzt sowas Blödes, dass man ihm das gerade der das machen muss. Ne? Also warum ist da nicht vorher jemand anders drauf gekommen, zum Beispiel ein Herr Obama oder sonst jemand? Ne? Und die zweite Sache ist, was ich gerne wissen würde, ich habe so einige Sachen von dem, wie heißt der, Holger Senzel, glaube ich, gell, der Korrespondent, ja. Der hat also so einige interessante Sachen gesagt. Und was mich jetzt interessiert, wer zieht denn eigentlich jetzt mehr aus diesem Treffen raus? Ist das jetzt Kim Jong-un, weil er schlauer ist? Oder ist das der Herr Trump? Oder ist es Kim Jong-un, weil man es dem Herrn Trump nicht gönnt, weil ja alle ihn für blöd halten oder nicht einschätzen können? Oder ist es so, dass man Kim Jong-un es nicht zutraut oder es ihm nicht gönnt, weil er so fürchterlich brutal ist und diese Menschenrechte mit Füßen tritt?
Gut.
Und das würde mich mal interessieren, was dahinter steckt.
Die Frage gebe ich gerne weiter an Andrew Dennison. Was meinen Sie, wer profitiert von dem Treffen in Singapur?
Also ganz kurz zu dieser Frage. Ich denke, die haben beide gleich viel oder gleich wenig davon profitiert. Es hat sich ausgeglichen. Da war kein großer Gewinner und kein großer Verlierer. Aber es ist mehr Status quo als nicht weiterhin jetzt dort zu erwarten. Wenn ich auch noch mal einige der Zuhörer aufgreifen können, ihr Themen über Amerika und der Frust mit Europa und wie man mit Europa umgeht. Ich denke an diesen Spruch von Al Capone. Ich glaube, man kommt mehr mit einem Lächeln und einer Pistole als nur mit einem Lächeln. Und Obama kam an Europa mit einem Lächeln. Und er sagt, hilf mir in Afghanistan, hilf mir gegen ISIS und vor allem kürble ihre Wirtschaft an und kauf mehr von Amerika. Und Europa hat dort Barack Obama nicht geholfen. Am Ende seiner Amtszeit sagte er in einem Interview in Atlantic Monthly, Trittbrettfahrer ärgern mich. Jetzt kommt Donald Trump. Ja, vielleicht nur eine Spielpistole, aber auf jeden Fall, er erschüttert die Europäer. Und obwohl ich ihn nicht gewählt habe, das Beste an Donald Trump ist, ich glaube, seine Europapolitik. Und das ist wahrscheinlich das Beste, was Europa sich wünschen könnte. Einer, der sagt, hey Europa, ihr sollt mehr für die Verteidigung ausgeben, Diplomatie, Entwicklungshilfe, Syrien, sieh mal, um Europa rum, Probleme. Und während ihr dabei seid, bitte auch Wirtschaft ankurbeln, mehr aus Amerika kaufen, vielleicht auch mehr amerikanische Waffen. Also wenn Europa das macht, was Trump will, dann ist Europa stärker. Ist das nicht eine Ironie?
Lassen Sie uns nochmal bei Ihrem Bild bleiben mit der Pistole. Wie sollte man denn darauf reagieren, wenn jemand mit Lächeln und Pistole kommt, Herr Dennison?
Ja, da muss man vernünftig sein. Da muss man aber auch die Machtverhältnisse erkennen.
Was heißt das vernünftig?
Also vernünftig heißt die Machtverhältnisse erkennen und seine eigene Macht nicht überschätzen. Also wenn jetzt Zölle gegen Harley Davidson und Bourbon, das ist ein bedeutungsloses Signal. In dem Sinn ist dieses Signal nichts. Am Ende des Tages muss Deutschland einen Weg finden, Amerika wieder an das Spiel zu binden.
Machen jetzt Sie mal einen Vorschlag, was soll Angela Merkel tun, die ja gesagt hat,
hat gesagt bei Anne Will, Trump sagt, wir sollen aufrüsten und obwohl das in meinem Land sehr kontrovers ist, ich glaube, wir sollen das tun. Jawohl, 2%, das ist ein bisschen willkürlich, viel mehr wird gebraucht. Denn Deutschland ist umzingelt von Freunden, aber Europa nicht und Deutschland profitiert von Europa und Deutschland soll viel mehr in Europas Sicherheit investieren. Auch natürlich in Diplomatie, wenn Auswärtiges Amt zweimal so viel bekommt, dann können die deutschen Diplomaten vielleicht ein bisschen mehr bewirken. Aber jetzt sehen wir einen Deutschen, und die sagen öfter als nicht, es ist ein Last und nicht eine Investition, wenn wir für Europa und diese transatlantischen Verhältnisse mehr reinbringen und auch mehr Kompromisse
machen. Lassen Sie uns noch mal eine Klammer machen um die Verteidigungs- und Rüstungspolitik. Rüdiger Busch ist noch am Telefon aus Braunschweig. Herr Busch, ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben noch knapp 4 Minuten. Schaffen wir das?
Ja, ich versuche es ganz kurz. Vorhin hat ja ein Hörer angerufen, dass die USA so viel Schulden hat. In Deutschland wohl 1 Billion, in China 5 Billionen. Überall auf der Welt haben die Schulden. Und andererseits haben wir jetzt 2% für Rüstung. Und mit der Begründung, wir beteiligen uns nicht an diesen sogenannten Verteidigung. Wir haben uns die ganzen Jahrzehnte verteidigt, denn diese Schulden, die sind ja dadurch entstanden, dass die USA nicht Essen und Trinken produziert, sondern Rüstung und Krieg produziert haben. Und wir haben da schön mitgeholfen, indem die Arbeiter in China und in Deutschland für die Arbeiter in den USA so halbwegs noch das, was zum Leben braucht, produziert haben.
Und gut.
Insofern ist das Gleichgewicht da. Verwerflich ist es in jedem Fall. Russland gibt 60 Milliarden aus, die USA 400 Milliarden pro Jahr für Rüstung. Also warum wollen wir denn jetzt noch mehr? Das ist ja unglaublich, diese Forderung.
Machen wir mal eine Klammer drum, darüber haben wir gesprochen, über die Verteidigungspolitik und über das, was von den Europäern da verlangt wird. In der Schlussrunde hätte ich gern die Frage geklärt, Herr Dennison, wenn Sie Trump gegenüberstehen würden, wie würden Sie sich verhalten? Denken Sie ruhig nach. Denken Sie nur ruhig nach.
Stehe. Wie würde ich, ich würde Ihnen sagen, auf einer Seite ist Amerika zweimal so stark, wenn wir ein geeintes Europa auf unserer Seite haben.
Ja.
Aber dass diese Geschäftsgrundlage zwar problematisch ist, aber viel leichter zu kritisieren, als wirklich zu ändern. Denn er ist nicht der Erste, der Europa für Trittbrettfahrer hat.
Herr Vöpel, würden Sie sich den Fussel vom Revers machen lassen vom amerikanischen Präsidenten?
Nee, würde ich glaube ich nicht. Ich halte ihn, er ist nicht, es ist kein Zufall, dass er heute da ist. Ich halte ihn für jemanden, der sich auflehnt gegen eine Globalisierung, die ein Spiel der Eliten war. Ich halte ihn, sein Wirken für desaströs, für nicht nach vorne gerichtet. Seine persönliche Art ist ein zivilisatorischer Rückfall von einem halben Jahrhundert, würde ich sagen. Also ich kann nichts Gutes erkennen, aber er steht symbolisch für diese Zeit.
Frau von Daniels, wie würden Sie ihm gegenübertreten?
Ja, ich würde ihm, glaube ich, daran erinnern, dass sein politisches Schicksal in seinem Land entschieden wird. Und die Idee, dass Trump jemand ist, der das große Rückgrat hat, das wird sich noch zeigen. Wir sehen in den ersten politischen Maßnahmen, die er getroffen hat, Steuerreformen, die vor allen Dingen Unternehmen genützt hat, Handelspolitik, die mehr zerstört, als sie aufbaut. Und im Bereich von Investitionen, das wurde auch vom Hörer Gerd Clausen ja angesprochen, da sehen wir noch überhaupt gar kein Programm, obwohl das groß angekündigt war und immer wieder verschoben wurde. Da ist Trump noch die Rechnung schuldig geblieben. Und das sind alles Faktoren, an die kann man ihn erinnern, an sein eigenes politisches Spiel zu Hause.
Mein Dank geht in die Runde und an die Runde. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute Abend. Wir sprachen über Donald Trump, über seine Strategie und ob seine Strategie denn aufgeht. Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert. Na klar, morgen müssen wir über Fußball reden und wir reden über Fußball insofern, das Spannungsfeld zwischen Politik auf der einen Seite und Sport auf der anderen Seite. Und wir fragen Sie, warum fasziniert Fußball? Morgen 20.30 Uhr können Sie anrufen oder gleich schreiben, ndr.de/redezeit. Warum fasziniert Fußball? Am Mikrofon war Andreas Bohmann. Wie immer einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.